Sturm schwächelt, Salzburg lebt, Rapid rasiert und wir haben ein Tischtennis-Witzebuch. Answer-Konferenz Episode 37. Gehen wir's an.
Dinge abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht's natürlich zu der Sache.
Es ist im Grunde komplett scheißegal, was wir in den nächsten 45 Minuten sagen, denn in einer Woche ist eh alles wieder für die Würste. Die Bundesliga hat sich mittlerweile für einen Podcast in ein Prediction-Minenfeld eigentlich entwickelt. Und bestes Beispiel dafür, ihr habt im Grunde Salzburg in den letzten Wochen schon abgeschrieben. Wo ist jetzt Patrick und Harald? Ha?
Du redest, glaube ich, mal wieder einen Blödsinn. Wir haben sie nicht abgeschrieben.
Ich habe sie ganz gesagt, Salzburg da, dieses Testspiel gegen Midtjylland und dann verlieren sie gegen die Bayern und bla bla bla. Habt ihr mir irgendwelche Statistiken rausgehört vom Jänner?
Ich habe im Tippspiel einen Salzburg-Sieg getippt.
Da, du auch?
Ja.
Wie viel? Ich habe 2-1 getippt.
Ja, ich auch.
War dann ein bisschen Haas wieder uneasy, wo dann was 3-1 gemacht hat.
Ich habe, glaube ich, auch unentschieden getippt, wenn ich mich nicht täusche. Aber es ist richtig viel Spannung drin in dieser Bundesliga-Meisterschaft. Gehen wir gleich rein mit einer Frage von Made in Vienna. Wird das heuer die spannendste Meistergruppe ever? Die Basis ist dafür schon ziemlich gut gelegt.
Über die Landesgrenzen hinweg sogar.
Mhm. Was meinst du?
Es wird die spannendste Meistergruppe ever über die Landesgrenzen hinweg.
Ja.
Nicht nur in Österreich. Von diesem Titelkampf werden sie international noch sprechen.
Spricht die ganze Welt davon.
Die ganze Welt spricht von diesem Tischtennisbuch, aber dazu später mehr. Na, ein paar Fakten. Ich meine, im Grunde die ersten vier Teams innerhalb von 6 Punkten nehmen wir Rapid mit, dann sind es 9 Punkte. Zum Vergleich, in der Saison 2021-22 betrug der Abstand zwischen Platz 1 und 4 unfassbare 22 Punkte. Ich meine, 22 Punkte. Ich glaube, da war halt Red Bull dann im Grunde schon so 10 Punkte vor Platz 2. Und zuletzt war es so spannend in der Spielzeit 2016-2017 nach 20 Runden. Damals lagen 5 Punkte zwischen Platz 1 und 4. Platz 1 damals?
Alltag.
Platz 4?
Keine Ahnung.
Ich denke, jedes Mal, die Austria. Die Austria. Ja. 5 Punkte. Ich meine, es ist komplett irre, wenn man zurückdenkt, dass 2017 noch 20 Runden, oder vielleicht war es ja 2016 noch, dass damals Alltag Erster war.
Ich finde es auch arg, dass das mittlerweile schon über acht Jahre jetzt her ist mittlerweile.
Ja.
Das schockt mich so ein bisschen, weil wo du mir das eben gesagt hast, dass das Alltag damals Erster war, da muss ich sofort an Dimitri Oberlin denken, der da einen wirklich sehr starken Herbst erlebt hat. Aber Meister am Ende dann Salzburg geworden. Aber ja. das war auf jeden Fall ein spannendes Geschichtel.
Ja.
Aber weil du die Punkteabstände, ich bin ja schon mehr in der Zukunft als du in der Gegenwart. 6 Punkte zwischen dem ersten und dem sechsten.
Ja.
Nach der Punkteteilung.
Und dann ist die Punkteteilung halt doch ziemlich leibend, wenn man bedenkt, dass das nochmal alles nochmal so die Karten neu mischt. Weil 6 Punkte ist halt echt quasi nichts. Also 2 Spiele und dann kannst du eben 6 Punkte aufholen. Klar, die Frage ist, wie starten jetzt die Mannschaften rein in die Meistergruppe? Klar, es gibt die Mannschaften, die in einem Flow sind und andere weniger. Aber also ich freue mich richtig schon auf die Meistergruppe, auch auf die letzten 2 Spiele jetzt davor.
Für die Spannung war der Salzburg-Sieg über Sturm auf jeden Fall wichtig, weil hätte Sturm das gewonnen, dann wäre der Abstand jetzt dann nicht 6 Punkte nach der Punkteteilung, stand jetzt eben 3, sondern eben das Doppelte davon. Ja. Und deswegen rein für die Dramaturgie, ganz, ganz wichtiger Sieg gestern gewesen für Salzburg.
Gehen wir rein in das Bundesliga-Topspiel der 20. Runde. Was hat euch mehr überrascht? Die starke Performance der Salzburg, Gär? Oder das desaströse Abwehrverhalten von Sturm in der zweiten Halbzeit?
Zweiteres.
Ja, mich auch. Also ich war schon noch ein bisschen überrascht, dass Salzburg so stark aus der Halbzeit gekommen ist. Und Sturm hat komplett irgendwie so, vor allem in der Schlussphase, ab der 70. Minute eigentlich alles vermissen lassen. Habe ich den letzten Willen, den letzten Biss nicht gesehen. Viele Situationen auch einfach verschlafen. Ich meine, sehr bezeichnend, dass beide Gegentore, die ersten beiden nach Abschlägen vom eigenen Goalie einfach passiert sind.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass Sturm hinten raus die Luft ausgegangen ist.
Ja,
also körperlich.
Gegangen, ja.
Also das sind nicht auf dem Niveau, auf dem sie im Herbst waren körperlich. Was Bitter ist.
War gestern auch, vor allem, weil es eben jetzt auch keine englischen Runden mehr gibt, also für Sturm dementsprechend noch interessanter, dass das jetzt so der Fall ist. War ja auch Thema gestern bei den Kollegen von Sky. Andi Herzog hat gemeint, die Abwehr von Sturm war in der zweiten Halbzeit wie von einem Absteiger. Wenn man sich so die zwei Gegentreffer zum 2:1 bzw. 3:1 der Salzburg anschaut, ich meine, das war Copy-Paste-Produkt im Grunde. Koch in die Tiefe, Dagemle quer und dann reingeschoben. Und zwar haben wir immer Sturm den Tick zu spät in jeder Phase in dieser Szene.
Ja, aber da ist es schon ein Mix aus ja, Grazer Unzulänglichkeiten, aber auch Salzburger Qualität. Also die zwei Querpässe, wie die Tage im Spiel, die spielen da nicht viele in Österreich so hintereinander.
Ja, vor allem auch der Pass in die Tiefe von Koch. Also sowieso. Auch diese beiden Pässe, die im Grunde diese ganzen Szenen eingeleitet haben, habe ich schon sehr stark gefunden. Kritische Stimme mittlerweile, auch gegenüber Jürgen Säumel. So die Community ist nicht ganz zufrieden von Sturm Graz. Die Fans fordern eigentlich eine schnellere Reaktion auf die Geschehnisse am Platz. Es wird immer des Öfteren angesprochen, dass er zu spät wechselt, wie seziert ist.
Es, ja, kann man natürlich schon kritisieren, dass er gestern dann zu spät darauf reagiert hat, dass Salzburg eigentlich quasi zur Pause taktisch reagiert hat und da dann wenig nachkommen ist von Jürgen Säumel. Mhm. Ich sehe aber das Hauptproblem bei Sturm jetzt gar nicht so sehr am Feld, sondern auch das Drumherum. Dass Jürgen Säumel sehr, sagen wir mal, defensiv kommuniziert. Das ist schon viel Phrasendrescherei dabei. Michael Parensen kommuniziert grundsätzlich selten nach außen. Da haben sie halt in der Ära davor mit Christian Ilzer einen Trainer gehabt, der halt seine Agenten gesetzt hat. Wenn es einmal nicht so gelaufen ist, der durchaus ablenken hat können. Wir kennen diverse Scharmützel mit den Unparteiischen und so weiter. Aktuell wirst du als Zuseher und in Klammer Sturmfan halt einfach mit der sportlichen schlechten Leistung allein gelassen.
Also du forderst mehr Engagement auch abseits des Platzes, dass man da einfach also kommunikativer wird.
Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass der Verein noch so brennt, wie es zuletzt gemacht hat.
Ja, aber sind diese zwei Persönlichkeiten solche Charaktere, die wirklich das in Interviews so wiedergeben können? Also keine Ahnung, wie Jürgen Säumel vielleicht auch brennt in der Kabine, aber ich glaube, ein Jürgen Säumel und auch ein Michael Parensen wirken für mich jetzt als eher ruhigere Gesellen. Da ist natürlich mit dem Chris Ilzer einer dabei, der läuft da mit dem Dildo noch, wenn es nicht, nicht an.
Wenn es nicht hart genug bist, meinst du?
Ja, genau. Von dem her.
Nein, aber ich glaube schon, dass das für den ganzen Verein eine Rolle spielt. Ja. Plus Gassi Begovic und Pirif Abgang, das waren sicher auch zwei in der Kabine, die was mitgebracht haben, was sie jetzt wahrscheinlich nicht ersetzen konnten, der SK Sturm. Und das ergibt eine Gemengelage, die schon auch daran schuld ist, wie die Grazer in das Jahr gestartet sind, finde ich.
Also hat man vielleicht zu wenig auch auf Charaktere geachtet in diesem Transferfenster, dass man jetzt ja nicht nur auf die Qualitäten eines Spielers achtet, sondern eben wirklich auch auf den Typ, so wie es ja Salzburg gemacht hat mit Karim Onisivo oder einem Vertessen.
Genau, Salzburg ist das genau andersrum geglückt. Ja.
Frage bzw. Input von Julian Clemens Fischer. Ist Sturm noch eigentlich Hauptfavorit für die Meisterschaft? Im Frühjahr haben sie gegen jeden direkten Konkurrenten verloren und es ist auch sonst nicht eine Steigerung zu erkennen. Da haben der WRC, Austria und Salzburg bessere Karten.
Ja, dass der WRC und Salzburg schon mal besser in die Liga gestartet sind, das ist klar ersichtlich. Bei Sturm muss sich halt einfach vieles wieder zusammenfinden. Da muss so das lodernde Feuer, was jetzt momentan so eine kleine Flamme ist, muss erst einmal wieder so richtig anfangen, in die Höhe zu schellen und einfach heiß zu werden. Das sehe ich momentan halt eben auch nicht. Harald hat es eh schon angesprochen, schwierig, die ganzen Abgänge logischerweise. Auch im Trainerstaff eben hat sich sehr viel verändert. Die wichtigsten Schrauben wurden einfach gelöst. Jetzt wurden halt eben neue eingesetzt und die greifen halt eben noch nicht. Ich finde halt eben auch, Der Ausfall von Wüttrich hat ihn jetzt auf jeden Fall weh dann. Schon letzte Woche gegen Blau-Weiß, jetzt gegen Salzburg. Zusätzlich, ob er jetzt die Niederlage verhindert hätte, bezweifle ich, weil mit dem Tempo, mit dem Salzburg in die zweite Halbzeit kommen ist, hätte, glaube ich, er auch dann zu kämpfen gehabt. Und ich denke halt eben auch, ein Sidi Yatta ist halt einfach auch kein BRF-Nachfolger. Also der ist mir in vielen Situationen zu schlampig, zu lax, viele hochkarätige Chancen. Ich glaube, beim Stand von 1-0 hätte er eigentlich auch querlegen können zum Böwing noch. Na, er schießt einfach einen Abwehrspieler an. Das passt einfach nicht. Und es gab halt eben auch einen Wechsel, den ich beim Säumel auch nicht verstanden habe. Jalko Jäger rausgekommen in der 70. Er war aber nicht gelb vorbelastet. Ist ja auch eigentlich eine Laufmaschine. Ich weiß nicht, warum er ihn rausgenommen hat. Aber da ist dann auch irgendwie dann alles irgendwie ein bisschen mehr noch zusammenbrochen.
Also 2025 schaut nicht gut aus für Sturm. Nur 4 Punkte in 4 Spielen plus das Cup aus gegen die Austria. In der Jahrestabelle belegt man nur Platz 8 in der Admiral-Bundesliga. Man hat mittlerweile auch schon 6 Punkte auf den Jahrestabellenführenden WRC verloren. Und das sind schon Alarmglocken, die jetzt in Graz schrillen. Mhm. Aber die können natürlich auch ganz schnell beseitigt werden mit einem Derby-Sieg.
Ganz kurz noch zu der Auswechslung. Es ist ja jetzt schon gut angekommen für Agreed. Das heißt, der hat wieder auf quasi Doppel-6 umgestellt. Und das ist halt, auch das wird Jürgen Säumel ja mitunter angekreidet. Es ist schon wesentlich vorsichtiger, wie er agiert, als es sein Vorgänger getan hat.
Mhm. Ja, bin gespannt. Aber ich glaube, Jürgen Säumel muss sich einfach auch noch finden. Man darf nicht vergessen, das ist ein junger Trainer.
Ja, klar.
Er hat jetzt natürlich irgendwie so schon ein funktionierendes Team übernommen. Warum soll das jetzt da was verändern, wenn alles funktioniert? Jetzt ist er natürlich gefragt, in den nächsten Wochen, Monaten, da eben auch ein bisschen die Säumel-DNA bei Sturm Graz zu implementieren. Aber lasst uns nicht nur über Sturm Graz reden, sondern auch über die wirklich ganz starke Performance von Red Bull Salzburg. Wir haben unseren lieben Kollegen Simon Urhofer gefragt, wie er die Partie gesehen hat. Unser Red Bull-Experte war vor Ort und hat sich die Partie in Waldsitzenheim angesehen.
Das Spiel, muss man sagen, ist seinem Label als Spitzenspiel, als Kracherspiel durchaus gerecht geworden. Speziell in der zweiten Halbzeit haben die ca. 11.000 Zuseher in der Red Bull Arena ein sehr spektakuläres, vor allem von Salzburg sehr gutes Fußballspiel gesehen. Ich habe mir das angeschaut, vor einem Jahr haben Red Bull Salzburg und SK Sturm in der 18. Runde des Grunddurchgangs hier gegeneinander gespielt. Damals waren 4.000 Leute mehr im Stadion. Also man merkt schon, dass die letzten Wochen und Monate beim FC Red Bull Salzburg nicht nach Wunsch gelaufen sind, nicht so verlaufen sind, dass die Fans in die Stadien strömen. Das soll nun geändert werden. Das ist auch einer der Hauptziele von Ruben Schröder, mit dem ich nach dem Spiel noch gesprochen habe, der ja heute davon geschwärmt hat, dass die Fans endlich wieder nach Hause gehen dürfen und stolz sein dürfen, Salzburg-Fans zu sein. Das, was Salzburg heute gezeigt hat, war sehr viel von dem, was versprochen worden ist beim Amtsantritt von Thomas Letsch. Viel von dem Pressing-Fußball, viel von dem attraktiven High-Intensity-Fußball, speziell in den letzten 25 Minuten, wo Sturm meiner Meinung nach nur mehr nachgelaufen ist, wo der Sieg von Salzburg dann auch verdient gewesen ist. Salzburg hat in der zweiten Halbzeit mindestens eine Stufe draufgepackt, hat dann das System angepasst auf eine Raute, hat mit Sturm gespiegelt, die jetzt auch wieder mit Raute spielen und ja, hat ihnen so im Pressing mehr oder weniger den Zahn gezogen. Ja, das war's von mir von der Red Bull Arena. Ich kann es noch mal im Hintergrund zeigen. Viel ist nicht mehr los. Salzburg verdienter Sieger und wohl auch mit jetzt 6 Punkten Rückstand vor der Punkteteilung wieder voll zurück im Meisterschaftsrennen. Zumindest leistungstechnisch sind sie auf Augenhöhe mit dem SK Sturm, mindestens.
Oh, danke lieber Simon und ich schieße gleich die Frage vom Julian nach. Salzburg spielt ein halbes Jahr lang scheiße und ist nach 2 Siegen auf einmal wieder komplett im Titelkampf. Wie ist das möglich? Ist Salzburg jetzt wieder im Titelrennen? Ich habe es ja eigentlich schon diskutiert.
Wenn du in den letzten 2 Runden mit Sturm und der Austria die 2 der 3 Titelkandidaten des Winters besiegst, natürlich bist du im Titelrennen.
Du musst den WRC erstmal bezwingen.
Und wie kann es sein, dass Salzburg ein halbes Jahr lang scheiße spielt und im Titelrennen ist? Erstens, weil halt vorne jemand ganz wegmarschiert und zweitens, dass wenn wir alle das Gefühl haben, dass Salzburg scheiße spielt, die immer noch einen Haufen Punkte einfahren.
Ja, das ist jetzt irgendwie so. Die Ansprüche sind halt anders.
Dementsprechend, deswegen.
Schau, die Situation, also die Meisterschaft wäre komplett anders, wenn zum Beispiel Red Bull Salzburg jetzt 40 Punkte am Konto hätte und auf Platz 1 wäre. Dann wäre die Spannung nicht so gegeben. Aber du hast halt immer das Gefühl, dass gerade Mannschaften wie Red Bull Salzburg und auch bei Rapid, dass man noch irgendwie so im Hinterkopf das Feeling hat, naja, aber die kommen noch. Der Meistergruppe holen die Punkte und dann wächst noch alles enger zusammen. Und ich glaube, das macht diese Ausgangslage in der Bundesliga auch so interessant, weil man einfach noch nicht abschätzen kann, wer da wirklich dann vorne wegzieht oder ob das wirklich so bis zur letzten Runde weitergeht. Ich finde es einfach vom Setup her mega. Ich kann es trotzdem nicht einschätzen, was das wahre Gesicht von Salzburg ist. Sie haben in dieser Saison so oft ein anderes Gesicht gesagt und immer wieder zur Ausreißer gehen. Wir reden immer über diese Partie gegen Feyenoord, wir reden immer über den Start unter Pep Leinders. Und da haben wir gesagt, wow, was ist das für ein geiler Fußball gegen Twente, gegen Dynamo Kiew, das ist überragend gewesen. Und dann haben sie einen Herbst des Grauens gespielt.
Also deswegen, ich weiß nicht. In einer kurzen Zeit ist in Salzburg auf jeden Fall sehr viel passiert, sehr viel ausgetestet worden und versucht zu optimieren. Ich finde, Thomas Letsch muss man auf jeden Fall diese Zeit geben. Bislang, finde ich, macht das ja auch ganz gut. Diese Siege geben ihm auf jeden Fall auch einen Rückenwind und ich glaube, das kann auch der ganzen Salzburger Mannschaft einen richtigen Push geben. Allein ein Onisivo oder ein Vertessen, beide jetzt da mit den ersten Toren für Salzburg. Das kann gut und gerne ein richtiger Brustlöser sein.
Also ich glaube, das, was wir vorher eh schon kurz angesprochen haben, es geht halt um Charaktere auch in einer Mannschaft und ich glaube, dass das insgesamt sehr, sehr wichtig ist und vielleicht oftmals übersehen wird. Aber Salzburg ist es wirklich gelungen, mit Onisivo und für dessen da zwei Charaktere reinzuholen, wo man merkt, dass die dafür brennen, dass das funktioniert. Mhm. Also wenn man sieht, wie die arbeiten, wie Onisivo die ganze Partie hinweg arbeitet, wie der auch einen Spaß hat bei dem, was er da macht. Das ist eine Körpersprache, eine Mimik, die ich im Herbst, weiß nicht, ob ich die jemals bei irgendeinem Salzburger gesehen habe.
Was, also im Herbst meinst du jetzt?
Ja,
also
nein, generell
haben wir gerade gedacht. Ich meine vom Typ Onisivo, ich war mir eigentlich unsicher, ob das wirklich passen wird, aber glaube von der Mentalität her bringt er eine ganz andere Komponente mit und scheint vielleicht doch recht gut zu fitten.
Da war ich mir mehr unsicher bei Vertessen. Da habe ich mir eher gedacht, so, okay, bitte, was wollen Sie mit ihm? Jetzt der Union Berlin nicht wirklich performt. War ich ein bisschen überrascht. Bei Onisivo war ich da schon mehr überzeugt. War halt eben bitte, dass er sich dann auch gleich einmal verletzt gehabt hat und zwei Spiele dann gefehlt hat. Mhm. Aber wie der Harald eben schon sagt, als Typ ist er für diese Mannschaft sehr, sehr wichtig. Es ist endlich mal gefühlt so ein Leader, der was im ganzen Herbst eigentlich gefehlt hat.
Das erste Mal zwei Bundesliga-Siege in Serie seit August. Eigentlich heftig, oder?
Crazy.
Ich glaube, sowas hat es in der Salzburger Arsch eine Ewigkeit nicht mehr gegeben. So eine lange Durchstrecke. Abschließend die Frage von Lesi Vandesi via YouTube. Zwei Siege in Folge gegen zwei Titelfavoriten. Ist Salzburg wieder Titelkandidat Nummer 1?
Es gibt keinen Titelkandidat Nummer 1.
Solche Fragen liebt der Harald. Ja. Währenddessen ich stelle, weiß ich ganz genau, was in seinem Kopf gerade abspielt und er sich denkt. Du bringst es ja dann nicht, diesen Seufzer, aber ich weiß, dass du innerlich seufzt. Und da sind noch ein paar solche User-Fragen dabei.
Ich weiß, am Ende kommen dann noch
Prozente.
Sparen wir alles auf
ja?
zu den Prozenten. Ne?
Ja.
Na, was? Magst du zwischendurch einmal kurz?
Nein, ich suche einen Witz raus und dann gehen wir in den Rundenrückblick, aber vielleicht kannst du jetzt noch, ist Salzburg, Entschuldigung, ich bin wieder weg vom Mikrofon.
Patrick, gewesen. Ist Salzburg Titelkandidat Nummer 1?
Nein, es gibt gar keinen Titelkandidat Nummer 1 für mich gerade, weil wenn ich jetzt sage, ja Salzburg ist es vielleicht, dann nächste Woche verlieren sie auf einmal den Alltag und dann ist die Sache wieder eine ganz andere, deswegen nein, es gibt einfach keinen.
1A, 1B, 1C.
Ja, sowas kann man ja machen.
Ja, und ist doch schön und wir geben ja dann eh noch eine prozentuale Einschätzung, wer momentan unser Titelkandidat ist, präsentiert von Harald Brandt.
Seine eigene Rubrik,
genau.
Prozente mit Harald.
So, bevor wir jetzt in die Pause abgeben, hier ein kleines Schmankerl aus dem Witze rund um Tischtennis. Theo Fontane, 5-Sterne-Buch scheinbar, wenn man sich das anschaut und Rezension.
Mal, nur ganz kurz, ich finde es immer ganz cool, wenn ein Buch einfach sowas einfach hat. Top-Buch,
ja.
So à la Word, einfach nochmal so ein Ciao einfach reingebaut.
Also überzeugt mich. Erzähl einen bitte.
Ich erzähle den Witz, vielleicht, dass man das auch so sieht. Also hier ist ein für alle Zuhörer. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu zeichnen für die Hörer. Man sieht einen Tischtennisball und eine Pfeife. Und der Tischtennisball sagt zur Pfeife, na du alte Pfeife. So ein bisschen das Level dieses Tischtennis-Witzes auch mal wiedergeben. Wir werden das jetzt in den nächsten Jahren immer wieder mitnehmen. Wir haben schon gesehen, es gibt eine zweite Ausgabe. Jetzt aber in die Pause und dann geht es weiter mit dem Rundenrückblick. Die letzten Worte eines Tischtennistrainers. So Und nun alle Schläger zu mir. Das wird ein Witz sein. Uhuhu, wir machen weiter mit dem Rundenrückblick und starten in Wien-Hütteldorf.
Der geht doch mit den letzten Worten eines Turnlehrers alle Speere zu mir. Dann funktioniert er nämlich auch.
Ja, ja, aber das ist, ja, keine Ahnung. Okay. Also Theo Fontane, ein lyrisches Meisterwerk. Sind wir Zeuge einer Wiederauferstehung gewesen? Im Allianzstadion, im Weststadion.
Ich dachte, der Witzbücher.
Ah, ja, natürlich, die Witzbücher, die
Ostern kommt erst.
Nie tot. Die sind immer da gewesen.
Ostern kommt erst.
Ja. 5:0 Rapid.
Ja, war erstaunlich souverän.
Ja.
Befreiungsschlag.
Ja, ungewohnt so viele Tore des SK Rapid zu sehen in der Saison vor allem.
Na schau, der Hiko Neymar hat auch geschrieben, ist bei Rapid jetzt endlich der Torgefahrknoten geplatzt und wir sind Rapid Wien. War das bei Rapid der Beginn einer Trendwende oder nur ein Pflichtsieg? Ich bin da, aber ähnlich wie bei Salzburg, ich weiß, ihr seht es vielleicht ähnlich, aber ich bin trotzdem bei Salzburg auch noch vorsichtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt schon der Turnaround war und so vorsichtig muss man eben meiner Meinung nach auch bei Rapid sein.
Jetzt kommt einmal der Europacup-Auswärtsspiel gegen Banja Luka, abwarten.
Boraz Banja Luka.
Aber war natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg, stimmungstechnisch in Hütteldorf.
Ja, ich glaube gerade eben, dass man vor diesem wichtigen Spiel gegen Banja Luka eben Alltag jetzt nicht, dass nicht nur ein Arbeitssieg gegeben hat, sondern wirklich auch, dass man Alltag deklassiert hat, dass es wieder Spieler gegeben hat, die sich ins Rampenlicht gespielt haben. Ein Jansson, überragende Form, überragende Leistung, Doppelpack geschnürt, plus den Elfmeter rausgeholt. Also das war schon einmal wieder ein Fingerzeig von Rapid.
Gegen das Tabellenschlusslicht.
Ja. Das muss man auch fairerweise sagen.
Ja, nein, also, ganz ehrlich, was in der Bundesliga-Saison ist.
Aber das Rapid auch das leichteste Restprogramm hat, ja. Haben wir ja auch schon letzte Woche und vor zwei Wochen festgestellt. Es kommt jetzt wirklich drauf an, nach dem Europacup-Spiel, wie sie sich dann in der Liga tun, weil altbekanntes Rapid-Gesicht nach Europacup-Spielen ist in der Bundesliga meistens auch wenig Erfolgreiches nachgekommen.
Ja, sie qualifizieren sie ja über den Conference League-Sieg dann für die.
Ja, genau, für die Europa League.
Europa League, oder?
Wenn du die Conference League gewinnst, bist du in Europa League Erfolg. Ja. Meine jetzt dann. Jetzt gegen Hartberg, ja, die sind seit 9 Spielen, glaube ich, haben es nur einen Sieg gefeiert, spricht da wieder Rapid auf jeden Fall als Favorit reingehen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon die große Auferstehung wieder des SK Rapid ist, ich bin da noch ein bisschen skeptisch.
Ich meine, zumindest, jetzt mal, verstehst du, ich glaube, es ist mal ganz wichtig, dass Rapid nicht nur A2 torisch ist, sondern dass es einfach mal 5 sind. Bellio im Nachschuss noch einen Elfmeter hat er getroffen. Da, das ist, glaube ich, auch für den Kopf ganz wichtig, dass der. Ich meine, ich bin mir nicht sicher.
Happy Birthday.
Ja, Geburtstag gefeiert an dem Morgen. Ja,
stimmt. Ich glaube, noch ging er.
Siehst du, wenn du zweimal brauchst zum Kerzen ausblasen.
Ja, aber was macht es mit einem Stürmer, wenn du den Elfmeter bekommst und du vernebelst ihn? Ist es dann dieser psychische Kick, den du brauchtest, oder denkst du, Alter, ich hab einen zweiten Anlauf braucht?
Nein, ich glaube, es ist der Wurscht dann.
Glaube ich
ist
auch.
Wurscht?
Ja. Ja, bin mir na, wenn du im Endeffekt, wenn der Ball dann drin ist, dann hast du im Endeffekt ja auch nicht so viel falsch jetzt gemacht.
Ja. Also ich glaube nicht, dass er da.
Es war ja beide nie Stürmer. Es kennt sich nicht hineinversetzen in einen Stürmer, der mal 20 Tore plus erzielt hat und dann in der Saison darauf irgendwie 10 Spiele nicht getroffen hat.
Ist das jetzt wieder deine Geschichte?
Ja, von und dann hat es dieses Tor gegeben gegen Birkfeld damals im Topspiel, aber dann haben wir, glaube ich, 8-2 oder so verloren. Zwischenzeitlich war ihn ausgeglichen.
Ist er Jansson auch wieder mal aufgezeigt?
Ja, das ist ganz wichtig.
Auch wieder mal, muss man schon sagen.
Der hat bis jetzt eigentlich in der Meisterschaft nur gegen Salzburg getroffen.
Gefühlt.
Nein, ist nur gefühlt.
Nein, wirklich so.
In dieser Bundesliga-Saison.
Also stimmt ja, ja.
Nur gegen Salzburg getroffen.
1 und jetzt der Doppelpack gegen Alltag. Ganz wichtig für den Kopf, wir müssen trotzdem ein, zwei Szenen noch durchgehen. Zweite Minute, das Foul von Sangaré. Da hätte man auch meiner Meinung nach rot geben können.
Ja.
Alexice 99 via Instagram. Ich finde, Sangaré muss rot sein, aber Svetkovic in keinem Universum.
Nein, nicht.
Also Sangaré hätte ich jetzt auch eher gesehen. Ich weiß, es ist zweite Minute, aber im Grunde haben wir ja die letzte Woche auch schon besprochen.
Wurscht, welche Minute.
Das war zu hart. Und das ist aber so ein typisches Tackling von Mamadou Sangaré. Ja. Das kenne ich noch von seiner GRK-Zeit in Liga 2, dass er einfach volle Wäsche reingeht, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das passiert leider immer wieder bei ihm. Und es ist halt immer so Genialität und Wahnsinn bei ihm, die sich da ein bisschen abwechseln. Und dennoch, also die rote Karte von Cvetkovic ist halt echt eine Lächerlichkeit kaum zu überbieten.
Also irgendwie hat, glaube ich, die Szene der vergangenen Runde zwischen Prelec und Sammy Perdue mit der Szene gegenübergestellt. Mhm. Also das ist alles nur keine Linie.
Ja.
Ja, schrecklich. Ich verstehe auch nicht, warum Jakob Semmler, der Schiedsrichter, dann auch zum Monitor gebeten wurde. Kann ja nur deswegen daran liegen, dass vielleicht der Cvetkovic der letzte Mann gewesen ist, weil sonst war das ja überhaupt kein richtiger Schlag ins Gesicht oder sonstiges. Er hat einfach den Arm ein bisschen rausgeben, damit er ihn natürlich in Mustafa zurückhält. Aber deswegen eine rote zu geben, hat mich dann schon sehr verblüfft, vor allem wenn man das eben gegenüberstellt vom Sangaré in der zweiten oder dritten Minute.
Ich glaube, das ist halt das Problem, wenn das im Moment entschieden wird und der VAR sich nicht einschaltet, okay, wird sich dann auch jeder fragen, wieso schaltet sich der VAR nicht ein, wenn es gleich rot gibt. Aber ich glaube, dieser Umstand, dass Semmler heute halt schon die gelbe Karte gegeben hat und dann der VAR aber noch proaktiv in diese Szene eingegriffen hat, das hinterlässt halt wieder so diesen fahlen Beigeschmack in Richtung VAR.
Wann soll er eingreifen, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt?
Ja, ja.
Punkt. Aber das checkt leider in Österreich niemand so ganz. Also ja. Weil der VAR schaltet sich in vielen Situationen ein, wo man sich eigentlich denkt, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja,
ja. Also das war sicherlich eine Szene, die man hätte einfach so belassen können.
Ballcaller headbuttet Radulovic einfach einmal an der Seitenlinie aus dem Spielfeld. Die war zu Recht gelb-rot.
Ja, das hat mich nicht gecheckt. Also wenn es die gerade, keine Ahnung, 2 Minuten davor oder was? Das
war 58 Sekunden waren sogar.
58 Sekunden und dann nochmal so einsteigst, also das macht für mich keinen Sinn. Aber gut, Ballcaller hat einfach keinen Bock gehabt, dass 11 gegen 10 weitergeht, sondern dass er hat an die Fairness, glaube ich, auch geglaubt, dass sie doch der Cvetkovic hat da einfach keine Rode verdient. Deswegen mache ich das jetzt.
Der kriegt dann auch den Fairplay-Preis am Ende der Saison.
Na, Rapid gewinnt auf jeden Fall 5:0, aber nicht nur Grün-Weiß hat geliefert, sondern auch die Austria. In Graz fühlt man sich ziemlich wohl mittlerweile, aus Austria-Perspektive.
Ja.
Danke, willst du irgendwas sagen?
Nein, eigentlich nicht. Letzte Liga-Niederlage in Graz liegt fast 2 Jahre zurück. Das war das 2:3 am 26.04.2023. Wir erinnern uns. Seither 3 Spiele, 2 Siege, 1 Remis. Wobei, man muss ja natürlich schon auch die Cup-Niederlage der Austria im vergangenen Februar gegen den SK Sturm auswärts mitrechnen.
Ich könnte natürlich sagen, im Cup hat man ja Anfang des Jahres ja aber auch gegen Sturm gewonnen. Also von
daher, richtig.
Ich glaube, es ist mittlerweile ein gutes Pflaster für die Wiener Austria. Und trotzdem für Selbstverschulden mit dabei gewesen beim GRK. Auch an die AK. AL08 hat geschrieben, warum ist beim GRK schon wieder Herbst? Wir spielen ganz gut, machen Eigenfehler und verlieren dann knapp. Und warum wird der GRK nächste Woche Derby-Sieger?
Erste Frage. Warum ist beim GRK schon wieder Herbst? Ich finde, dass sich der GRK für diese Vielzahl an Ausfällen sehr, sehr gut verkauft hat, im Grunde genommen in dem Spiel. Also es war eine richtig gute Leistung. Warum ist schon wieder Herbst? Weil halt die Spieler teilweise dieselben sind und halt wieder dumme Eigenfehler machen.
Genau das ist die Story von dieser Saison vom GRK. Gute Leistung, aber du stehst halt sehr oft ohne Punkte da. Du hast gegen Salzburg in der ersten Runde gut mitgespielt, du hast gegen WRC 3-0 geführt, dann ausgemerkt. Okay. Aber es waren wirklich so viele Spiele in der Saison dabei, wo man dachte, okay, der GRK agiert auf Augenhöhe, die können eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber die sind halt da unten drinnen. Und die Kontinuität des GRK in der Saison ist einfach, dass du gefühlt in jeder Runde irgendwann ein Blackout hast in der Verteidigung.
Manche Spieler bleiben auch sehr, wie soll ich sagen, ihrer Linie treu. Ich meine, Benny Rosenberger hat seinen dritten Elfmeter auch schon verursacht in der Saison. Ja. Wir haben 20 Runden gespielt. Das ist schon mal ein beachtlicher Schnitt. Und dann an Peter Filipovic, also ich weiß nicht ganz, hat er Melon wahrscheinlich nicht gesehen, aber den so schlampig rüberlegen, Wahnsinn. Da gibt es eigentlich 2, 3 bessere Optionen, die du machen kannst, aber das war, mein Respekt dann auch natürlich an Melon, der ist ja wirklich auf dem Moped bis zum Tor in die Richtung gekommen und dann noch eiskalt verwertet. Aber der GRK muss es sich wirklich mal wieder ankreiden lassen, dass sie sich momentan wieder ein bisschen aufhören wie im Herbst.
glaube, sie bei dem aberkannten Tor in der ersten Spielhälfte, wenn Malone keine blitzweißen Schuhe anhat, sondern grüne, zählt das?
Ja,
abgesehen davon, dass Australier keine grünen Schuhe tragen wird, aber.
Stimmt eigentlich, warum gibt es das nicht? Das mal, warum macht das nicht? Ich sage mal, welcher, das ist mal eine Frage jetzt an euch, welcher Austria-Spieler könnte grüne Schuhe tragen und die Fans würden nicht Twitter-Fan sein? Könnte am ehesten grüne Schuhe tragen. Welcher Austrianer könnte am ehesten grüne Schuhe tragen, ohne dass die Fans durchdrehen? Weil sie haben so
ich sagte, ich glaube gerade, aber stell dir genau so deswegen,
das,
ist ja weil sie ihn mögen, würde es ja wahrscheinlich noch viel mehr wehtun, wenn sagen, er dann grüne Schuhe trägt. Sagen,
der Harald, ja, nicht der, dem lassen wir das durchgehen. Aber wenn es der ist, Alter, komm noch einmal ins Stadion und das war das letzte
Mal. Ich glaube, das ist wurscht, wer es ist.
Ja, ich glaube nicht, dass du dafür eben ein Fanliebling sein musst. Nein. Du müsstest eher sein, ja Gott, das ist sowieso ein Vogel, das ist schon wurscht. Ne?
Ja, dann, ja, okay.
Ein Ungnade gefallener Spieler.
Welcher Vogel? Ja, er muss ja nicht aktueller sein. Komm, Harald, hau jetzt einen Namen raus. Das ist ja, in einem Podcast geht es halt darum, Dinge anzusprechen, die keinen Sinn machen.
Also ich glaube, wenn Trifon Ivan auf grüne Schuhe gehabt hätte, wäre es
so. Wäre es wurscht gewesen? Lukas Rotbuller?
Nein.
Echt?
Nein.
Wäre es nicht wurscht gewesen? So, der Lukas.
Nein.
Nicht?
Nein.
Oder der,
was glaubst du?
Aber ich sag, du noch, ich stell die Frage mal an die Ogris, bin ich echt gespannt, was der drauf sagt. Ja. Bist du gespannt?
Wir haben ja einen Prank vor mit Naldi. Ich glaube, er hört uns ja nicht, von dem her schauen wir mal, ob er das dann mitkriegt. Aber die Idee ist es, und das kann ich da jetzt verraten, ich habe es dem Patrick schon mal gesagt, dass wir vielleicht in Andi in ein Rapid-Trikot photoshoppen und das dann hinten auf unser ins Studio-Setup des Stammtisches integrieren und mal schauen, wann der Andi draufkommt, dass er in einem Rapid-Trikot
das Problem ist, dass dann die Sendung vorbei ist.
Ist dann, glaubst du, wirklich die Sendung vorbei?
Ja.
Ich kann mich immer noch erinnern, Andi Ogris, glaube ich, mit die Young Wilders oder Austria Amateure damals bei Rapid 2 gespielt und dann hat er ja den grünen Trainerstuhl hat er dann mit einem Handtuch abgedeckt.
Ja. Also, selbst wenn ich am Stammtisch irgendwas Grünes auch nur anhabe, dann schaut er mich auch immer ein bisschen skeptisch an und fragt, ob es mir nicht gut geht.
Ja, dementsprechend haben wir das ja alles ein bisschen jetzt violetter gemacht, das Design auch vom Andi und generell vom Stammtisch. So, wo waren wir eigentlich?
Die Austria jedenfalls wieder zurück auf die Siegerstraße gefunden. Also hat diesen Dämpfer gegen die Salzburger gut weggesteckt.
Ja.
Dämpfer. Ja. Ausrutscher halt.
Punkte einfach gleich auf Platz 1 mit Sturm. Also nur mit
dem ist ja auch der Angstgegner gewesen, Salzburg ist. Ja.
Also, alles gut. Läuft nach wie vor in Wien Favoriten. Aber weißt du, wo es auch noch läuft? Harald, bei meinem WRC. 3:0 beim TSV Hartberg. Dejan Sukic, Fußballgott, hat wieder abgeliefert. Ich meine, wie stark ist der in diesem Kalenderjahr?
Ja, Wahnsinn. Also insgesamt, wie stark ist die WRC-Offensive?
Ja.
Also,
ja, die machen wirklich Spaß.
Ja, ja.
Also so wie sie spielen, das ist also dieses 1-0 von Ullmann, eingeleitete Flanke, Dropkick, Sukic, boom.
Ja, der Wechselpass davor auf Ullmann schon mal. Ja. Also ja, da rennt, die haben Botzenkicker da drinnen und ja.
Wer soll Spaß, diese Mannschaft noch stoppen?
Wer soll diese Mannschaft stoppen? Potenziell vielleicht Sturm oder die Austria oder Salzburg oder Rapid oder so wie es derzeit ausschaut, der LASK.
Also wenn ich mir die bisherigen Duelle zwischen Sturm und WRC anschaue, denke ich, Sturm wird sie nicht stoppen.
Ich sage in der Meistergruppe, okay, jetzt sind sie fix in der Meistergruppe drinnen, der WRC kann sich also eigentlich im Grunde schon auf diese Meisterfeier vorbereiten, denn wir haben schon die Statistik mal gehört, gerade gegen die Top-Teams ist der WRC noch ein Tick stärker und dementsprechend all eyes on Wolfsberg in den nächsten Wochen, Monaten. Ich habe es in den letzten Wochen schon begonnen. Ich bin gehypt. Ich finde diese Offensive geil. Ich finde so, wie sie spielen, finde ich es geil. Ich finde es interessant, dass Dejan Sukic zu Beginn der Saison performt hat. Dann war er, glaube ich, mal 10 Runden, hat er keinen Scorer gehabt und jetzt liefert er wieder ab. Und wenn du dir die Jahrestabelle anschaust, auf Platz 1 der WRC, 10 Punkte und ich finde vor allem bei den Toren, da muss man nochmal extra drauf schauen, die meisten Tore erzielt mit 12 an der Zahl. Auf Platz 2 landet Rapid mit 8.
Ich meine, die haben ja wirklich in jeder Frühjahrsrunde immer 3 Tore geschossen.
Ja.
Man kriegt das mal hin. Da gibt es viele, die finden nicht einmal in der zweiten oder dritten Frühjahrsrunde einmal das Dirndl. Stichwort LASK. Ich glaube, die haben ja auch genau 3 Frühjahrspartien einmal braucht gegen Rapid, dass sie einmal getroffen haben. Und der WRC kommt da mit so viel Feuer in dieses Frühjahr. Sehr erfreulich. Wie gesagt, für die Spannung. Ich mag das eh auch, wenn es so kleine Cinderella-Stories gibt. Schauen wir mal, wie die Reise einfach weitergeht für den WRC. Aber ich glaube, das ist einfach ein Match Kübauer WRC und der ganze Kader, das harmoniert.
Ich habe gestern kurz einmal darüber nachgedacht, nachdem wir die Kübauer traditionell vor allem im ersten Jahr seines Schaffens mit einer Mannschaft immer extrem stark performt, wenn man das umlegt auf ein Nationalteam, das ja nicht dauernd beieinander ist, sondern halt nur punktuell, wird die Kübauer wahrscheinlich 4 Jahre lang ein sensationeller Teamchef.
Nachfolger.
Von Ralf richtig. Rangnick. Hallo, da ist schon her.
Also, Didi Kübauer, Nationaltrainer 2000 und.
Ich habe jetzt nicht zwingend der ÖFB gesagt, aber grundsätzlich.
Also, wo denn dann? Didi Kübauer, was für ein Nationaltrainer? Welche Nationalität könnte Didi Kübauer als Trainer übernehmen?
Spanier.
Ja, stimmt. Ja.
Deutschland.
Ja. Schweiz. Nein, das wird gar nicht passen. Spanien, ja. Don Didi. Ja.
Vielleicht noch eher Ungarn mit der Nähe zu Burgenland, aber das war es auch noch wieder.
Ja, okay. Auf der Gegenseite, Haberg, es grieselt ein bisschen, nur einzig in den letzten 9 Spielen. Cenk the Tank hat die Frage gestellt, glaubt ihr, dass der TSV Haberg noch in den Abstiegskampf gezogen wird oder können sie doch souverän in die Liga halten? Ich meine, die letzten Ergebnisse waren ja nicht berauschend.
Kann man wohl sagen.
Ja.
Also Schmidt-Hype ist over.
Ich glaube, wenn da die ersten 1-2 Spiele schief gehen in der Quali-Gruppe, gesetztenfalls sind in der Quali-Gruppe, aber davon gehen wir jetzt einmal davon aus, dann könnte es schon noch unangenehm werden. Aber habe andere nach wie vor weiter oben auf der Liste.
Weiter oben, die weiter unten stehen dann.
Ja.
Also. Unangenehm wird es für mich. Die Tabletten lässt ein bisschen nach, deswegen machen wir weiter. Bin ein bisschen krank. Wir reisen nach Klagenfurt, wo der andere Kärntner Verein auf den LASK traf und feststellen musste, der LASK 2025 ist ein anderer LASK.
Ich glaube, der Hannes ist gar nicht krank. Der hat nur zu viel gefeiert, dass der WRC wieder gewonnen hat. Und jetzt ist er aus der Hartberg-Rückreise. Wahrscheinlich hat die Annel wieder ein Papier springen lassen für die Gästefans.
Ich
war Hartberg,
bin in Wolfsburg gefahren.
Ja,
genau. Ein bisschen Party noch nach der Partie.
Cool.
Mit den Jungs.
Ja, wir haben es den letzten.
Wolfsrudel. Ja.
Au. Au. Ah, schau, das geht. So kann es gar nicht.
Das geht immer. Kannst mir weg, um 3 in der Früh. Ich heule wie ein Wolf. Da geht schon weiter.
Nein, ich glaube, wir haben es die letzten Male eh schon besprochen, ja, dass dieser radikale Umbau der LASK-Startelf, beziehungsweise sind ja mehr als 11 Spieler, sehr gut und schnell vonstatten geht und dass das richtig gut funktioniert. Mit Danny Ren haben es da vorne einen Stürmer reingekriegt, der eine Maschine
ist. Echt, es ist so eine Maschine, Wahnsinn. Taugt mir brutalst.
Also ich glaube, der kann schon noch für viele Gegner auch, sollten sie es schaffen, da oben in der Meisterrunde sehr unangenehm werden.
Oh ja.
Frag nach beim FC Red Bull Salzburg im Cup.
So, noch eine Frage von LASK 1908, hat er nämlich heute vor ein paar Stunden noch geschrieben. Was haltet ihr von Adeniran? Meiner Meinung nach könnte er, wenn er an seiner Technik und seinem Abschluss arbeitet, ein sehr guter Stürmer für uns werden. Ich meine, der ist schon ein guter Stürmer.
Schau, Klaus.
Ja, so ein bisschen. Ja, aber Adeniran ist für mich, ich meine, so von der Physis her. Ich meine, der war halt, wir haben es eh vorher besprochen, das ist ja da einer, der weiß, wie er mit dieser Physis umgeht.
Ja, aber ich finde auch technisch macht es sich auch immer besser. Ich meine, der Assist zum 2-1 von Entrup, da hat er seinen Mara, glaube ich, auch eiskalt stehen lassen, ins Leere grätschen lassen. Der gefällt mir richtig gut, auch wenn ich am Anfang ihn noch nicht so souverän gesehen habe, aber der wird von Runde zu Runde einfach immer selbstsicherer und ist ein Hühner, wenn ich ein Verteidiger wäre, würde ich mich schon auf blaue Flecken einstellen. Ja.
Ganz bittere Szene für Mara, oder?
Weil er dann wegrutscht ist noch.
Kriegt, dann rutscht er weg und weil er wegrutscht, hebt er das abseits.
Ja, das stimmt.
Das ist wirklich bitter.
Ja. Sie ist auch gut umgegangen mit dem frühen Gegentreffer. Bonner hat ja einen Sonntagsschuss ausgepackt, beziehungsweise eher eine Sonntagsflanke, die dann abgerissen ist. Laut Marquis Getzos via Twitter, der hat geschrieben, er hat das viel im Training probiert. Also vielleicht war es ja auch ein bisschen gewollt, obwohl, glaube ich.
Er hat selber gesagt nach dem Spiel, dass es nicht gewollt ist. Immerhin wirklich sehr ehrlich.
Nein, aber dann hat man eben trotzdem noch die Partie gedreht. Berisch ein super Tor und dann eben Entrubar nach dieser starken internen Reformarbeit schlussendlich die 3 Punkte fixiert. Der LASK bleibt 2025 ungeschlagen, nur der WRC hat mehr Punkte geholt. Ich finde es nur minimalistisch in der Tordifferenz. Man hat nur 4 Tore gebraucht für diese 8 Punkte.
Mhm. Wird ihnen wurscht sein, glaube ich. Nee.
Zum Abschluss geht's weiter nach Linz zum Fernduell der beiden Linzer. Um Platz 6 bleibt es nämlich brutal spannend. Blau-Weiß gewinnt eben auch dank eines Last-Minute-Treffers von Alen Pasic.
Ist sehr schnell gestartet und sehr gut aufgehört, die blau-weißen Kollegen. Ronny Waldo nach 47 Sekunden, sein 12. Saison dort, damit aktuell alleine Führender der Torschützenliste. Ich glaube, 12 Tore hat Bierriff in Monaco schon geschossen, oder?
Aber 10 in 7 Spielen.
Trifft alle 56 Minuten.
Ja. Und dann Alen Pasic, Last Minute, mit seinem 2. Bundesliga-Tor, nachdem er in der letzten Woche das erste getroffen hat, haben wir die Kollegen von Sky gerätselt, woran es liegen mag. Es gibt ja da mehrere Theorien. Er hat neue Fußballschuhe von Skechers. Also vielleicht sind es die, oder es ist, weil er jetzt beim Bundesheer ist.
Er ist beim Bundesheer?
Ja.
Stellung?
Stellung.
Das war in der Steiermark immer Stellung. Wo bist du, Stellung? Tja, ich bin in Graz.
Ja. Ich bin in Graz. Gleich mal runter 50. Graz,
ja. Das war. Ich bin ein Zivi. Ich bin ein.
Aber nein, warte, ich will jetzt ja nicht Stellung, das immer noch? Ne?
Was?
Immer noch Zivi, oder?
Ich bin. Nein, ja.
Für bei dir. Level 1.
Cool. Na, ich finde es ja geil, das ist dieser Jubel, Alen Pasic trifft, Scheiblener läuft aufs Feld. Das haben halt, das sind so Bilder, die mir solche Vorwärts-Steier-Vibes triggern und Erinnerungen wieder hochleben lassen, weil ich kann mich noch gut erinnern, 2018, 19 damals, Gerhard Scheiblener ja als Aufstiegstrainer Vorwärts in die zweite Liga geholt, Liga gebracht, Alen Pasic damals zu Beginn seiner Profikarriere erstmals auch in Liga 2 gekickt, also von dem her freut mich, dass die so einen Weg eingeschlagen haben in den letzten Jahren.
LASK oder Blau-Weiß, wer schafft es in der Meisterrunde?
Blau-Weiß.
Nachdem der LASK noch einmal gegen Sturm auch ran muss, was ist das Restprogramm von Blau-Weiß? Sehr gute Blau-Weiß Frage, jetzt unvorbereitet.
Uiuiui,
aber Blau-Weiß,
Der Florian hat geschrieben, Johannes Nostradamoric hat ja bereits den WRC als Meister vorhergesagt. Perfekte Voraussetzung also für den nächsten Sieg von Blau-Weiß. Blau-Weiß mit dem leichteren Programm und Favorit im Duell um den Einzug in die Meistergruppe? Fragezeichen. Ja, wenn es den WRC noch
hast. Blau-Weiß hat den WRC und Hartberg und der LASK spielt gegen die WSG Tirol und Sturm.
Okay. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja.
Wird knackig, ja.
Ich glaube, nächste Runde kann schon entscheiden, wenn Blau-Weiß auswärts gegen den WRC ran muss und wenn sie da verlieren. Boah, hat der LASK eine riesengroße Chance.
Ja. Matchball LASK. So, haben wir jetzt alle Spiele?
Gehen wir nochmal in die Werbung.
Wir gehen nochmal in die Werbung, ja. Passt. Und dann geht's weiter mit
einem Witz. Geile Werbung. Mach mal Seite 17.
Hoppla. Das ist ja. Ich habe so einen richtigen Watteschädel schon, ja.
Okay. In der Halbzeit spricht der Trainer zur Mannschaft, welche gerade hinten liegt. So, nun macht ihr mal was ganz Verrücktes. Spieler, was denn? Coach. Trefft den Ball.
Bedummts.
Dieses Buch, Theo Fontane, supportet ihn, kauft dieses Buch auf Amazon.
Oder eines seiner anderen 47 Witzebüchern.
Ja, der hat echt verdammt viele Bücher. Ja.
So, aber jetzt mal kurze Pause und dann geht's weiter mit Vaganzer Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber.
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war.
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl.
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Wir machen weiter mit der Rubrik Vaganzer-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit der Frage von Franz Ferdinand via Twitter. Wer ist der bessere Penaldo? Ben Bobtien oder Dominik Witz?
Dominik Fitz, glaube ich, den 13. in Folge jetzt verwandelt in der Bundesliga. Blöd nur, dass er in der Saison einen schon vergeben hat.
Und vielleicht war der aber auch wichtig, dass
beim Elferschießen gegen Ilves Tampere. Schön, dass Lukas Galvao zum Jubeln anfängt, wenn Dominik Fitz anläuft beim
Elferschießen. Aber das ist eh schon in Mode gekommen. Das machen eh schon viele Mitspieler, dass die schon anfangen zum Jubeln, bevor der eigentlich schon erst geschossen hat. Also das ist eigentlich schon ein bisschen in den Trend gekommen.
Okay. Haben wir das schon mal besprochen? Habt ihr das Elfmeter geschossen damals in eurer aktiven Zeit?
Wie gesagt, ich war Goalie.
Du kannst als Goalie auch einen Elfer schießen.
Nein.
Hast du nicht?
Nein, ich habe nämlich auch wenig gehalten, deswegen bin ich nie zum Zug gekommen, überhaupt noch einmal
ranzukommen. Warst du eigentlich Ersatz-Goalie, oder?
Nein, ich war ein Goalie.
Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, Ersatz-Goalie in einer U10 zu sein. Ist auch. Weil du weißt ja genau, du kommst eigentlich nie rein.
Ist mir nie passiert zwar, aber ja.
Ja, ich meine, sonst wird eh immer rotiert, jeder Spieler der Freien, aber ich glaube, Ersatz-Goalie.
Also bessere Penaldo ist für mich übrigens Dominik Fitz.
Ja, passt. Ja. Könnt ihr euch noch erinnern, Mario Balotelli, wie der seine Serie gehabt hat, hat seine eigene Seiten gegeben mit Mario Balotelli Scores oder irgendwas?
Nein. Okay, ist der Wurscht. Was will der Julian wissen?
Okay, du willst das fertig machen. Julian, wie viel Geld wird Dominik Fitz, der Wiener Austria, im Sommer in die Kasse spülen?
2 Millionen Euro.
Vertragslaufzeit noch bis 2026, 26, oder?
26,
ja. Wohin?
Weiß nicht, das ist ja nicht die Frage.
Ja, aber ich kann ja eine Anschlussfrage stellen.
Wo Dominik Fitz hinwechselt.
Ja, wieso? Wo wechselt er hin?
Ich sag mal Deutschland für 2,25 Millionen.
Also wenn er sie in die Champions League schießt, spielt er dann mehr Geld in die Kassen im Sommer.
Ne? Dann kann er vielleicht sogar auch noch bleiben, wer weiß.
Als Zweiter? Nein, der WAC wird der Meister, von dem ist die Frage, ich werde wissen. Ist jetzt noch Champions League Quali in der Saison? Wissen wir jetzt alle nicht, okay? Machen wir weiter.
Super.
Der Marvin hat geschrieben, Pyreth ist in Frankreich ordentlich am Rasieren. Nach 7 Spielen, 10 Tore in der Ligue 1. Ist die österreichische Bundesliga besser als die Ligue 1 und wie viel wird Sturm noch durch Weiterverkaufsgebühren kassieren?
Klassischer 50 Millionen Euro Transfer in die Premier League, Newcastle.
Ja, weil es wurscht ist. Ah. In der Premier League ist ja alles wurscht. Ja. Da geben sie für jeden Geld aus. Aber ich meine, okay, bei Pyreth ist mittlerweile, könnte es mir wirklich vorstellen, weil der würde es ja auch verdienen. Ja, ich meine, die Leistung, die ist schon arg, die er jetzt da abruft. Also ich habe sie rausgesucht am Wochenende, trifft alle 56 Minuten in der Ligue 1. Du hast dann Emmanuel Emega, der glaube ich mittlerweile auch 10 Saisontore hat bei Straßburg. Mhm. Und im Grunde zwei ehemalige Sturmstürmer, die Ligue 1 aufmischen. Emil Ugl. Gebt mal prozentuelle Chancen ab für alle Titelkandidaten, ich würde sagen, weil du es am liebsten hast,
darf das ich zu
machen.
Darfst du das alleine machen.
Passt. Das ist dein Format.
Also, prozentuelle Titelchancen nach Runde 20. SK Sturm Graz 16,6%. FK Austria Wien 16,6%. Wolfsberger AC 16%.
Ich glaube, da gibt schon
FC Red Bull Salzburg 16,6%. Mhm. SK Rapid Wien 16,6%. Der sechste 17%.
Was hast du im ersten Game? Ich hab's vergessen. Hast du 16. immer die gleiche Zahl gesagt? Ich war schon im Delirium.
Ne? Macht ja nichts.
Okay. Alles klar. Wieso nimmst du diese Frage einfach nicht ernst?
Ich habe die Frage
ernst. Warum bist du nicht anfangen?
Ich hab jetzt nicht einmal zugehört, was du da über die Liga geredet hast, weil ich Kopfrechnen haben müssen und mich vorbereiten musste.
Das ist einfach nur, okay.
Ich finde es ja ziemlich geil, dass du dem LASK eigentlich am meisten Chance dann gibst, sogar mit 17%.
Was? Dem LASK hast 17%
gegeben? Ja, ich habe gesagt, wer immer Sechster wird.
Wer immer Sechster wird, hat 17%. Ja. Und alle anderen
16,6.
Und da wird sie 16. Also du gibst dem Tabellensechsten am meisten Chancen, Meister zu werden.
0,4 periodische Prozent.
Es ist seine Rubrik, wir müssen das unterstützen. Das ist so.
Kannst gerne du beim nächsten Mal was anderes erzählen, aber.
Abschließende Frage. Ja. Mikkel, eure Top 3 bzw. 5 bester Schweden, die jemals in Österreich gekickt haben, im Tor standen. Okay. Ich meine, im Tor ist, glaube ich, ganz klar Eddie Gustafsson.
Das ist auch,
alternativlos, ne?
Ja. Mein erster.
ich gehe noch mit Roger Jung, Mikael Antonsson und ich war, warum auch immer, ein Fan von Matthias Lindström.
Mattersburg,
Marker, oder? Innsbruck und Mattersburg.
Ja, stimmt, das war so ein Aggressive Leader. Das kann mich auch noch gut erinnern. Wen haben wir denn noch eigentlich? Ich meine, klar, die Frage zielt ab auf Isaac Jansson, aber Alex Timothy Andersen, damals auch eine gute Phase bei Austria Klagenfurt gehabt. Mhm. Ja. Schon in der zweiten Liga, dann auch in der ersten Bundesliga-Saison.
Wo spielen
die
aktuell?
Ich glaube Niederlande, oder? Na?
Schweden wieder zurück.
Rasmus Lindgren kann ich mich auch noch gut erinnern.
Brommer Balkaner, Entschuldigung.
Was?
Brommer Balkaner.
Aber das schon, aber noch ein. Boah, ich schon. Wem gab es noch? Philipp Hellquist.
Da, Jones Kusi Asare.
Ah, ja.
Jones Kusi Asare kann mich auch noch gut erinnern. Vom GRK ist ja sein Bruder, der Jonah Kusi Asare, mittlerweile ja bei den Bayern.
Im Nachwuchs, er wollte Salzburg auch haben.
Ja.
Philipp Hellquist war ein guter Typ, finde ich.
Mhm.
Rasmus Lindgren natürlich. Ja.
Aber der war
schlecht.
Der Flop, oder?
Ja, der
war schlecht. Also, den haben sie damals vom Werder oder so gut, wenn ich mich nicht täusche.
Osmane Diawara ist auch Schwede übrigens.
Ja, das kann man. Ansonsten, ja. Albert Juppi.
Windler von der Austria, da
kann er gesagt haben. Jasmin Klapier.
Ja.
Ein Spiel für Bregenz gemacht.
Das ist eine coole Rubrik. Wir schauen uns einfach eine Transfermarkt.de-Seite und lesen es vor. Ja.
Cool,
ja. Damals Tim Britzer, könnt ihr euch noch erinnern? 43 Spiele, 8 Tore.
Ja, das ist nicht so lange her. Ne?
Ja, ich weiß
Oder das ist die Frage, was ist interessanter, das oder das Witzebuch?
Kannst du dich noch erinnern, WRC-Legende Gustav Henriksen.
Seite 5 hätte ich jetzt
so, ich meine, das war im Grunde, glaube ich, die Einzelkonferenz Episode 37. Ich hätte eigentlich nur einen Witz jetzt vorbereitet gehabt, den ich mir sogar rausgesucht habe, den ich gerne bringen würde. Ja, aber natürlich darf der Patrick jetzt auch, der Sebastian will ja eigentlich auch noch einen Witz erzählen, oder? Ich meine, wenn Sie mehr Witze-Content, also Tischtennis-Witze-Content haben wollt, dann folgt uns bitte auf YouTube und dem Podcatcher eures Vertrauens, schenkt uns 5 Sterne und ein Follow, ein Like, ein Kommentar. Wir haben das gerne sehr interaktiv und wir lieben unsere Community.
Jetzt
und
hören wir noch zu
natürlich
reden.
Auch die Tischtennis. Ich habe jetzt irgendwas geredet, damit du Zeit hast, dir einen Witz auszusuchen.
Tischtennisspieler kommt mit stark bandagierter Hand und humpelnd in den Clubraum. Darauf ein Clubmitglied übertrainiert. Darauf der Tischtennisspieler, nein, beim Ausruhen vom Sofa gefallen.
In diesem Sinne, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Ciao.
Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich schon keine Worte jetzt
aus.
Ende.